Guten Morgen. Wir sind in Markus Kapitel 3 heute Morgen. Ab Vers 7. Wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus und seine Jünger ganz viel Ärger bekommen haben von den Pharisäern, weil sie ein total anderes Verständnis hatten von Sabbat, von diesem Ruhetag, was eigentlich Gott vorgeschrieben hat in der Schöpfung oder für die Juden. Und wir sehen das auch, dass Gott das bewiesen oder dass es ein Bild ist für auch sein Werk in der Schöpfung. Und die Juden fanden es total blöd, dass die Jünger durch ein Feld gehen würden und Korn nehmen würden oder Weizen und das dann essen. Das war Arbeit für sie. Und Jesus hat mit ihnen darüber gesprochen und dann, als Jesus an einem Sabbat auch gelehrt hat, gab es einen jungen Mann oder einen Mann, wir wissen nicht, ob ein junger Mann war, und er hat ein Hand, der nicht richtig funktionierte. Und die Pharisäer saßen da und haben Jesus beobachtet, haben gemerkt, Jesus wird ihm heilen. Jesus ist gut, er wird ihm heilen. Und diese Diskussion, dieser Konflikt war wirklich hart. Und wir haben gesehen, wie hartherzig Leute werden können. Und das hat mich so letzte Woche so bewegt, wie hartherzig unsere Herzen werden können. Und wir sehen das in den Fernsehen da. Sie waren so hartherzig geworden, dass sie bereit waren, auch am Sabbat, mit ihrer politischen Feinde über Jesus Tod zu reden und Gedanken darüber zu machen. Jesus dürfte einen Mann nicht heilen, aber man kann an dem Sabbat jemand Gedanken machen über den Tod von jemandem. Das ist für mich ziemlich ironisch. Irgendwas spricht dagegen. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben gesehen, dass Jesus wirklich uns gezeigt hat, was diesen siebten Tag, dieses Ruhetag bedeuten soll. Es war ein Tag, in dem wir ruhen sollen. Es war ein Tag, in dem wir geistlich und auch physisch ruhen sollen. Auch Gutes tun sollen. Und ich hoffe, dass ihr auch diese Zeit gefunden habt, diese Woche, in Jesus Gegenwart Ruhe zu finden. Dass ihr auch physisch für euch so körperlich auch ruhen könnte. Das ist wichtig für uns als Menschen. Lass uns beten, bevor wir wirklich in den Text einsteigen. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Herr, für deine Liebe zu uns. Danke, Herr, für die Art und Weise, wie du immer zu uns redest und ermutigst, Jesus. Herr, bitte ich, dass du zu uns heute Morgen redest, Herr, dass du meine Lippen salbst zu deiner Ehre und dass du dein Volk heute Morgen begegnest. Das brauchen wir. Das brauchen wir alle. Deine Gegenwart, deine Begegnung. Wir geben dir diese Zeit hin in deinem Namen. Amen. Und da finden wir uns heute Morgen. Die Pharisäer wollten Jesus umbringen. Was macht Jesus? Er sieht sich jetzt zurück. Und das ist, was wir lesen ab Vers 7 in Markus Kapitel 3. Aber Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Und eine große Menge aus Galiläa folgte ihm nach, auch aus Judäa. Und von Jerusalem und von Idumee und von jenseits des Jordan und die aus der Gegend von Tyrus und Sidon kamen in großen Scharen zu ihm, weil sie gehört hatten, wie viel er tat Und er befahl seinen Jüngern, ihm ein kleines Schiff bereit zu halten, um den Volksmengen willen, damit sie ihn nicht bedrängen. Denn er heilte viele, so dass alle, die ein Plage hatten, sich an ihn herandrängen und ihn anzuruhen. Und wenn ihn die unreinen Geister erblickten, fielen sie vor ihm nieder, schrien und sprachen, du bist der Sohn Gottes. Und er gebot ihnen streng, dass sie ihn nicht offenbar machen sollte. Wir sehen hier, dass Jesus zurückgezogen hat von dieser Konflikt mit den Pharisäern. Und da eine große Menge hier beschrieben wird. Wir wissen, dass Jesus oft Mengen von 5.000 bis 4.000 Menschen hat. Waren viele Leute bei Jesus. Das waren nicht nur ein paar hundert Leute, das waren wirklich Tausende von Leuten, die aus der ganzen Gegend kamen. Und man kann sehen, wie sie Jesus hier wirklich drängen, mit aller ihrer Not. Man kann sehen, wie den Fersen Jesus wirklich am Wasser war. Und die viele Hände auf ihm gegangen sind, einfach ihm anzutasten. Wir wollen geheilt werden. Wir wollen, dass die Dämonen ausgetrieben werden. So sehr, dass Jesus gesagt zu seinen Jüngern sagen musste, hol mir ein Boot, weil ich will nicht hier umgebracht werden, weil so viele Leute stürmen auf mich zu. Die Menschen kamen zu ihm, weil er etwas tat. Nicht, weil er Jesus war, der Messias. Sie wollen nicht unbedingt in seiner Gegenwart sein. Sie wollen einfach nur was von ihm haben. Wir werden später in unserem Text heute Morgen sehen, dass die Jünger berufen sind, mit Jesus einfach Zeit zu verbringen. Aber diese Menschenmenge hier wollen nur von ihm was haben. Und es besteht ein großer Unterschied zwischen den beiden, nicht wahr? Wenn wir nur deshalb mit Menschen zusammen sind, weil sie etwas für uns tun können, ist unsere Beziehung nicht wirklich wichtig. Wir halten die Beziehung aufrecht, damit wir etwas bekommen können. Aber sobald wir alles bekommen haben, ziehen wir ab. Alles gut, ich habe, was ich brauche. Tschüss, Wiedersehen. Ich denke an viele Schauspieler und Fußballspieler und Athleten. Sie wollen, haben viele Leute um sich und sie wollen irgendwas von ihnen. Sie wollen die angesehen zu sein. Sie wollen das Geld, sie wollen alle Vorteile, was man mit dem Profispieler zusammenkommt, auch haben. Und das muss verletzend sein für so solche Leute. Sie sind Menschen. Sie haben Gefühle. Sie wollen auch geliebt sein und dass Leute wirklich Interesse an ihrem Leben haben. Nicht nur wegen ihr Geld und Einfluss. Aber viele dieser Menschen im Text werden so lange bei Jesus bleiben, wie sie etwas von ihm bekommen können. Aber wo werden sie am Ende sein? Sie werden nicht da sein. Und diese Einstellung ist bei vielen Menschen zu beobachten, wenn es um Gott geht. Und diese Einstellung ist sehr menschlich. Wir kommen zu Gott, wenn wir in Not sind. Aber wenn alles in unserem Leben gut ist und alles glatt läuft, wenn unser Bankkonto schön aussieht, wenn wir keine Krankheit haben. Oh Gott, alles gut. Wir neigen dazu, unsere Beziehung zu Gott zu vernachlässigen. Für mich als Amerikaner war es erstaunlich zu sehen, wie die Gemeinden in den USA nach dem September 11th voll waren. Ich war mein letztes Jahr in High School. Und plötzlich waren die Gemeinden nicht nur voll, sondern echt voll. Es gab nur Stehplätze. Leute waren am Zweifeln. Sie waren verwirrt. So strömten sie in der Gemeinde und suchten Hilfe bei Gott. Das ist keine schlechte Sache, aber wie viele Menschen bleiben heutzutage in der Gemeinde von damals? Wie viele Menschen waren auf der Suche nach einer Beziehung zu Gott? Sie wollten nur etwas von Gott. Sie wollten irgendwas etwas von dem Pastor oder der Gemeinde für ihre Verzweiflung. Aber Gott ist kein Flaschengeist, bei dem man, wenn man nett genug fragt, bekommt, was man will. Gott sucht eine Beziehung zu dir, die dein Leben und deine Wünsche verändern wird. Daran interessiert Gott. Und dieser Wunsch nach einer verwandelnden Beziehung war nicht das, was diese Menge wollten. Und viele von ihnen verließen ihn schließlich, weil sie nur an körperlicher und nicht an geistiger Heilung interessiert waren. Wir sehen hier, dass die Menschenmenge so groß wird, dass Jesus wirklich in einem kleinen Boot auf dem See hinausfahren muss. Wir lesen, dass Jesus weiterhin viele Menschen heilte und ihnen die Dämonen austrieb, trotz ihrer Verhalten ihm gegenüber. Wir sehen hier, dass diese Dämonen erkannten, wer Jesus war, dass er der Sohn Gottes war. Aber Jesus gebietet ihnen zu schweigen, weil sie wollten Leute verwirren und nicht über wer Jesus war. Interessant, in Matthäus Evangelium, er knüpft in seinem Bericht über diese Ereignisse an eine alttestamentische Prophezeiung in Matthäus Kapitel 12, Vers 18 bis 21 an. Matthäus liebt es, dies in seinem Evangelium zu tun. Du wirst das auch oft merken bei Matthäus, dass er verknüpft alte testamentische Versen. Und hier verknüpft Matthäus in dieser gleichen Stelle wie Markus Jesaja Kapitel 42 Vers 1 bis 3 an. Und dort lesen wir in Vers 3 von Jesaja Kapitel 42: Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glibbenden Doch wird er nicht auslöschen. Wahrheitsgetreu wird er das Recht hervorbringen. Markus in seinem Evangelium ist besonders darauf bedacht, Jesus als Diener darzustellen. Und wir sehen das Wesen der Jüngerschaft Jesu hier mit der Verbindung, das Matthäus für uns herstellt. Es ist das Bild eines Dieners, der fürsorglich und samt zu Menschen ist. Ein Schilfrohr ist eine ziemlich zerbrechliche Pflanze. Doch wenn ein Schilfrohr geknickt ist, wird der Diener so sanft mit ihm umgehen, dass er es nicht zerbricht. Und wenn Flachs, der als Doch von einer Öllampe verwendet wird, nicht brennt, sondern nur raucht, wird er ihn nicht auslöschen. Stattdessen wird der Diener den glimmenden Doch sanft nähern und die Flamme wieder entfachen. Jesus diente den Menschen, obwohl sie mit den falschen Absichten zu ihm kamen. Menschen, die einfach nur etwas von ihm wollten. Mit dieser dienenden Haltung, die wir auch in Jesaja kennen, wir lernen hier etwas über die Jüngerschaft und auch über Jesus Verhalten und wozu wir berufen sind. Man sagt, wenn du wissen willst, ob jemand ein Diener ist, dann behandelt ihn wie einen. Jesus wurde hier definitiv wie ein Objekt, wie ein Diener behandelt. Er wurde wie ein Diener, wie ein Flaschengeist. Gib mir, was ich brauche. Und danach dient er, liebt er, auch kümmert er sich. Und das ist ein Bild für uns. Wir sollen nicht anfangen, Menschen wie Diener zu behandeln. Es ist nicht deine persönliche Aufgabe, die Jüngerschaft auf den Grad der Nachfolge anderen zu prüfen. Das tun wir als Christen auch unbeabsichtigt schon genug. Aber wenn du wie ein Diener behandeln wirst, schlag nicht um dich. Nütze es als eine Gelegenheit für Gott, in dir mehr von dem Charakter Jesus zu wirken, den wir hier im Text sehr auch sehen. Wir können so etwas nur mit der Hilfe des Heiligen Geistes in unserem Leben tun. Ich mag es nicht, wie ein Diener behandelt zu sein. Und das tut auch niemand in diesem Raum. Unsere Reaktion ist immer, wenn ihr wüsstet, wer ich bin, was ich geleistet habe in meinem Leben, was ich gemacht habe, welches Diplom ich auf der Wand habe, dann würde er mich nicht so behandeln. Aber eine der besten Lektionen, die ich während meines Studiums auf der Bibelschule gelernt habe, waren nicht die theologischen Bücher, die wir gelesen haben, sondern ein Satz von Ingela Guzik, die Frau des Direktors. Der Dienst ist das Volk. Gottes Reich ist ein Reich der Menschen. Jesus kam, um den Menschen zu dienen, indem er auf dem Kreuz für sie starb, obwohl sie Sünder und auch Feinde waren. Und diese Einstellung von dienen soll auch unsere sein. Und das sehen wir auch hier in Jesus, wie er gedient hat, wie er Leute geliebt hat, wie er mit Leuten umgegangen ist. Er war nicht hart, er war liebevoll, und wir haben das auch letzte Woche gesehen. Die Pharisäer waren so hartnäckig und Jesus war so sanft, so liebevoll. Und als Pastor dieser Gemeinde bin ich so dankbar für alle die Menschen, die in dieser Gemeinde und auch außerhalb dieser Gemeinde dienen. Das ist nicht normal. Es ist wirklich eine Demonstration von Gottes Wirken in jedem Einzelnen von uns. Es zeigt, dass du ein junger Jesus bist. Denn dienen ist der Weg Jesu, wie wir hier im Text sehen. Aber wundere dich nicht, wenn es nicht immer einfach ist. Wenn es manchmal schwer ist. Wenn du falsch behandelt wirst. Jesus lud andere Menschen zu diesem Leben auch ein. Wie Jesus in Matthäus Kapitel 9, Vers 37 sagte, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Und das ist genau, was wir hier sehen im nächsten Abschnitt, dass er Leute beruft in den Dienst, die 12 Aposteln. Lass uns Verse 13 bis 19 lesen. Und er stieg auf den Berg und rief zu sich, welche er wollte, und sie kamen zu ihm. Und er bestimmte 12, die bei ihm sein sollten und die er aussandte, um zu verkündigen und die Vollmacht haben sollten, die Krankheiten zu heilen und die Dämonen auszutreiben. Simon, dem er den Beinamen Petrus gab, und Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und Johannes, den Bruder des Jakobus, denen er auch den Beinamen Boanerges gab. Wenn du das besser aussprechen kannst, sag mir Bescheid. Das heißt Donasöhne. Und Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, den Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon, den Kananiter, und Judas, der ihn auch verriet. Wir sehen, dass Jesus auf einen Hügel ging. Wenn wir etwas über Galiläa wissen, denn das ist viele große Hügel um den See gibt. Und Jesus ging auf einer dieser Hügel. Und in Lukas Kapitel 6, Vers 12 lesen wir, dass er, bevor er seine Jünger rief, die ganze Nacht gebetet hat. Dies war keine Entscheidung, die Jesus in seiner Sekundenschnelle getroffen hat. Jesus hat gebetet und er hat gerufen. Gott hat einen Plan und Jesus hat sich durch sein Gebet dem Plan seines Vaters unterworfen. Als Jesus Fleisch annahm, beschränkte er sich auf den menschlichen Körper. Als die Menschenmenge um ihn herum größer wurde und ihm drängte, in Boote zu steigen, um nicht erdrückt zu werden, wusste er, dass er die Hilfe auch anderen Menschen brauchte. Aber diese Männer brauchten noch eine Zeit der Ausbildung. Also rief er sie auf, sich von der Menge abzusondern. Auch von den anderen Männern und Frauen, die Jesus folgten, damit sie seine Jünger sein konnten. Diese Männer würden zu einem Leben in der Nachfolge berufen. Ein Jünger war ein Lehrling in einer Ausbildung. Er sah zu, er lernte, damit er eines Tages auch das tun konnte, was sein Meister tat. Und wir sehen hier auch, dass er sie Apostel nennt. Und das Wort Apostel bedeutet jemand, der ausgesandt ist. Sie würden seine persönlichen Boten sein, die hinausgehen und ihren Dienst tut, damit so vielen Menschen wie möglich das Evangelium und Gottes Königreich und von Gottes Königreich hören kann. Aber bei einem Anfang einer Ausbildung bekommt man immer einen Plan, wie die Ausbildung aussehen soll. Und als ich meine Ausbildung bei Segenia angefangen habe, gaben sie mir auch einen Plan, wie meine Ausbildung aussehen würde. Sie stellen sicher, dass ich verstand, was von mir erwartet wurde, um diesen Beruf zu erlernen, damit ich eine Bereicherung für das Unternehmen auch war. Wie sah die Ausbildung der Jünger im Einzelnen aus? Was sollten sie tun? Wie sollten sie ein Gewinn für die Verbreitung des Evangeliums werden? Wir lesen, dass sie bei ihm sein sollten. Soll ich irgendwann im Text hier aufgefallen? Das Erste, was Jesus sagt zu ihnen, ist, komm, bleib bei mir. Zwar nicht so, geh auf ein Seminar für 3 Jahre, mach dein Masters und dann komm wieder. Nee, es war, verbringe Zeit mit mir. Gott sucht eine Beziehung zu dir. Er sucht dir hier eine Beziehung zu den Jüngern, die dein Leben und ihre Leben verändern würde. Und das konnte er im Leben der Jünger gesehen, während sie Zeit mit Jesus verbrachten. Das war ihre größte Berufung, mit Jesus zu sein. Diese Männer sollten in eine tödliche Welt hinausgehen. Sie würden alle Mächten der Welt begegnen. Wie wir in der Apostelgeschichte und auch im gesamten Neuen Testament lesen. Während sie das Evangelium verkünden, würden sie ganz viele böse Geister und Hindernis bekommen, begegnen. Sie müssen denjenigen kennen, der sie berufen hatte. Und das war Jesus. Die größte Berufung für dein Leben, so wie es bei den Jüngern der Fall war, ist deine Beziehung zu Jesus. Wir sind keine Studenten auf einer Uni, die nur Theorie gelernt hat und keine andere Beziehung mit unserem Lehrer haben. Wir sind dazu berufen, Jünger zu sein. Das heißt, wir setzen uns zu seinen Füßen. Wir sprechen mit ihm, wie mit einem guten Freund. Wir laden auch ihn wie einen guten Freund in der Angelegenheit in unser tägliches Leben ein. Nur so kann diese Jüngerschaft funktionieren und unser Leben sich so verändern, wie sie es sollte. Es ist eine Jüngerschaft durch Gemeinschaft. Wir haben gesehen, wie Jesus dies bei zu diesem Punkt mit seinen Jüngern getan hat. Er war schon bei Petrus und Andreas zu Hause. Hat gegessen. Hat viel Zeit mit seinen Jüngern bisher verbracht. Er war einfach bei ihnen. Er hat normales Leben mit ihnen gelebt. Er hat Zeit mit ihnen in verschiedenen Umgebungen verbracht, damit sie ihn kennenlernen konnten. So waren sie bereit, sogar dem Tod ins Auge zu sehen, was die meisten von ihnen auch taten. Und wenn du das Leben von jemandem praktisch für Jesus beeinflussen willst, dann lädst du sie in dein Leben ein. Genau wie Jesus hier gemacht hat. Und das ist eine gefährliche Sache. Denn man muss bereit sein, sich verletzlich zu machen. Sonst geht's nicht. Sonst funktioniert's nicht. Man kann nicht jemanden in sein Leben einladen und dann sagen, ey, ich werde dich einfach ein Schau vor dir, so ein Show vor dir spielen und du wirst mich nicht wirklich kennenlernen. So funktioniert nicht. Wir müssen offen sein, ehrlich sein. Jesus sagt in Johannes Kapitel 15, Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und euer Frucht bleibt. Und das Einzige, was ewig ist und mit dem wir täglich zu tun haben, sind Menschen. Wenn wir wie Jesus in Menschen investieren, dann sind unsere Früchte auch ewig. Für viele von euch ist der größte Einfluss, den du im Leben eines anderen für das Reich Gottes haben wirst, die Kinder, die Gott euch gegeben hat. Lass deine Kinder sehen, wie du mit Gott lebst. Was sie als Vorbild sehen, wird ihnen helfen, es in ihrem eigenen Leben zu praktizieren. Zeige ihnen, wie du betest und in der Bibel liest. Sei ehrlich zu ihnen, wenn du Fehler machst. Eine angemessene Entschuldigung bei deiner Frau oder deinem Mann oder sogar bei deinen Kindern untergräbt nicht deine Autorität, sondern festigt sie und hilft deinen Kindern, Jesus besser kennenzulernen. Für die Jünger diente die Zeit mit Jesus dazu, dass sie auf den besonderen Dienst der Verkündigung des Evangeliums vorzubereiten. Und Gott wirkte durch sie große Wunder. Die Jünger verstanden noch nicht wirklich, wozu sie berufen wurden. Aber sie waren bereit zu gehen. Und Gott möchte durch dich mehr, als du vorstellen kannst, machen. Wir wissen nicht alles, was Gott tun wird, wenn er uns in seinen Nachfolger ruft. Aber wir können sicher sein, dass er treu ist, dass er einen Plan hat, dass er uns gebrauchen möchte. Wir werden daran erinnert, wie vielseitig Gott ist, wenn er Menschen auswählt, die ihm folgen sollen. Schau diese Liste von Männern an. Wir haben Simon, dem Jesus den Namen Petrus gab, was Fels bedeutet, der ein Fels in der apostolischen Kirche war. Wir haben Jakobus und Johannes hier, die den Spitznamen Donnersöhne bekommen, weil sie eine Stadt umbringen wollen, die Jesus abgelehnt haben. Sie wollen Feuer aus dem Himmel rufen. Wir haben Matthäus, wir haben ihn für ein paar Wochen kennengelernt, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Wir haben Thomas, den Zweifler, Simon, der Kananiter, was sich nicht darauf bezeichnet, wo er herkam, sondern dass er ein jüdischer Nationalist war. Stell mal seine erste Begegnung mit Matthäus vor, der mit dem Römer gearbeitet hat. Wir haben einen Rechtsextremismus hier und wir haben jemanden, der auf der politischen Seite hier ist. Und sie waren alle Jünger Jesus. Und dann ist das noch der Mann, der Jesus für 30 Silberling verraten wurde. Viel eklektischer geht es nicht mehr. Dies waren die Männer ohne Judas, die die römische Welt durch die Kraft des Heiligen Geistes auf den Kopf stellen würden. David Guzik erwähnt in seinem Kommentar, dass jemand einen Theologe fragte, warum Jesus Judas ausgewählt haben. Der Theologe soll geantwortet haben, das größere Geheimnis sei, warum Gott mich erwählt habe. Aber Tatsache ist, dass Gott jeden von uns, der glaubt, ausgewählt hat, ihm zu folgen. Manchmal sind wir wie Petrus, der Fels des Glaubens. Wir haben schöne Momente mit Jesus, aber wir haben auch Momente, wo wir besser unseren Mund gehalten haben. Manchmal sind wir wie Jakobus und Johannes, die Menschen zurechtweisen wollen. Manchmal sind wir Thomas, der zweifelt und kämpft. Wir können uns in all diesen hier aufgeführten Männern manchmal wiederfinden. Und doch ruft Gott uns mit unseren Fehlern und Versäumnissen. Er ruft jeden Einzelnen von uns zu einem Leben in der Nachfolge. Zu leben, zu dienen, wie er gelebt hat und gedient hat. Er hat uns aber berufen, hauptsächlich eine Jüngerschaft der Gemeinschaft zu haben. Wir dürfen aber nie vergessen, was unsere größte Berufung ist. Unsere größte Berufung, jeder einzelne von uns, ist Zeit mit Jesus zu verbringen. Mit ihm zu hängen. Wir sollen diese Berufung genießen. Der ewige Gott will Zeit mit dir und mit mir. Schön, dass du das tust, was du tust für Gottes Reich. Aber wenn du das nur tust und nie Zeit mit Gott verbringst, dann erfüllst du deine Berufung nicht. Deine Berufung ist, hauptsächlich mit Jesus zu sein, eine Beziehung mit ihm zu haben. Dadurch wird dein Leben verändert. Dadurch wirst du der Mann oder die Frau werden, den Gott für dich hat. Wir sollen diese Berufung wirklich genießen. Das ist ein Privileg. Lass uns aufstehen und beten. Herr, ich danke dir, dass du uns zu dir berufen hast, Zeit mit dir zu verbringen, mit dir zu sein, von dir zu lernen. Das ist unsere größte Berufung, Jesus. Das ist auch unser größter Wunsch, von dir geliebt zu sein. Und du liebst uns und wir danken dir dafür. Wir danken dir für den Text, den uns ermutigt, Jesus. Und uns erinnert, wie vielfältig die Berufung ist. Das ist Männer und Frauen mit verschiedenen Charakteren trifft. Danke, Herr, für deine Berufung in unser Leben. Herr, ich bitte dich, dass wir diese Berufung diese Woche genießen. Danke, Herr, für dein Wort und deinen Namen. Amen.